Wir hören Gottes Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, und das steht im Lukasevangelium Kapitel 18. Jesus sagte seinen Jüngern ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keine Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann den Glauben finden auf Erden? Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, nach diesem Gleichnis gleich noch eine Geschichte aus der jüdischen Überlieferung von Chuni, dem Kreiszieher. Er lebte im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Jerusalem. Es ereignete sich, dass man zu Chuni, dem Kreiszieher, sagte: Bete, dass Regen falle. Darauf betete er, aber es kam kein Regen. Was tat er nun? Er zog einen Kreis, stellte sich hinein und sprach vor ihm: Herr der Welt, deine Kinder haben ihre Augen auf mich gerichtet, als wäre ich wie ein Haussohn von dir. Ich schwöre bei deinem großen Namen, dass ich mich hier nicht wegrühre, ehe du dich deiner Kinder erbarmt hast. Da begann der Regen zu tröpfeln. Er aber sprach: Nicht so habe ich es verlangt, sondern Regengüsse für Zisternen, Gruben und Höhlen. Da begann es stürmisch zu regnen. Und wiederum sagte er: Nicht so habe ich es verlangt, sondern Regengüsse des Wohlwollens, des Segens und der Milde. Nun regnete es gehörig, bis die Israeliten sich vor dem Regen aus Jerusalem auf den Tempelberg hinauf flüchten mussten. Ein jüdischer Kommentator fährt fort: Was Chuni hier macht, ist eigentlich eine Erpressung Gottes. Er stellt sich in den Kreis und sagt, er gehe nicht von der Stelle, ehe Gott es nicht regnen lässt. Er handelt allerdings nicht aus reinem Übermut, um Gott auf die Probe zu stellen, sondern weil Menschen ihn darum gebeten haben. Sie sahen sich in Not. Es hatte seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Die Zisternen und Brunnen der Stadt waren leer. Soweit einmal diese Geschichte aus jüdischer Überlieferung. Gehen wir ins 20. Jahrhundert. Da ist ein 18-jähriger Mann in einer tiefen Glaubenskrise. Und er berichtet selbst, wie er tagelang zu Gott geschrien hat und unfähig war, überhaupt irgendetwas anderes zu tun. Und eines Abends schrie er schließlich: Gott, entweder kommst du heute Abend herunter und rührst mich an, oder ich sterbe und komme zu dir hinauf, um dich anzurühren. Und dieses Gebet wurde zum Wendepunkt seines Lebens. Er empfing eine geistliche Kraftausrüstung und wurde ein Evangelist mit einer außergewöhnlichen Vollmacht. Zwei Beispiele für Gebete, die sehr radikal sind oder man könnte sagen extrem. Und eigentlich kann ich nur warnen, so etwas darf man nicht billig nachmachen. Eigentlich kann und sollte man das gar nicht nachahmen. Bestenfalls können das einzelne spezielle Führungen und Wege sein. Aber eigentlich müsste man hier die Luft anhalten und fragen, geht das überhaupt? Darf man so beten? Ist hier die Grenze, Gott zu versuchen, nicht längst überschritten? Oder liegen diese Gebete vielleicht doch genau auf der Linie des Gleichnisses, das Jesus hier in Lukas 18 erzählt? Er ermutigt ja darin zu einer Art Gebet, die uns wohl so kaum vertraut sein dürfte. Ja, zu einer Art von Gebet, die wir als extrem oder fanatisch empfinden würden. Kann das vorbildhaft sein? Extremisten und Fanatiker, gehören die nicht gecancelt, isoliert und bekämpft? Sowas bringt doch nur Unruhe, Durcheinander und Unfrieden. Aber wir wollen doch unsere Ruhe. Wir wollen unsere gewohnte Ordnung, wir wollen schön in Frieden leben, auch als Gemeinde. Alles soll in den gewohnten Kreisen laufen, auch unser Beten, oder? Kleine Frage dazu. Wie weit kommen wir eigentlich mit unseren Gebeten? Was bewirken sie? Was bewirken sie wirklich? Oder sind sie vielleicht im Grunde genommen doch so belanglos, dass wir sie eigentlich sein lassen könnten oder den Gebetskreis beenden könnten, weil es eh nichts bringt und nur langweilig ist? Dann gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen extrem fanatisch und radikal. Extrem meint, dass sich jemand an der äußersten Grenze bewegt und alles übertreibt, dass er nicht mehr in der Balance ist. Und fanatisch meint, dass etwas mit blindem Eifer getan wird und mit blinder Leidenschaft, ohne Geduld, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne gesunden Menschenverstand. Radikal dagegen bedeutet, bis an die Wurzel gehen. Radieschen kommt von Wurzel, Gemüse, ja, radikal, leitet sich davon ab, an die Wurzel gehen, ganze Sache machen, gründliche Sache machen und nicht nur Oberflächenkosmetik betreiben. Im Extremismus und Fanatismus spielt viel Menschliches und oft auch genug Dämonisches eine entscheidende Rolle. Aber Gott und Jesus und die Bibel, die sind immer radikal. Die gehen an die Wurzel, die gehen ans Fundament, die machen gründliche Sache, die betreiben nie nur Oberflächenkosmetik. Und die Menschen der Bibel denken, reden und handeln radikal. Und wer nicht radikal denkt und redet und handelt, darf sich vielleicht auch mal fragen, denke, glaube, rede und handle ich auf biblischem oder nur auf bürgerlichem Niveau? Die Witwe hier in Lukas 18 jedenfalls ist radikal und sie geht aufs Ganze. Und Jesus ermutigt nicht nur, man darf so beten. Im Urtext lesen wir, Jesus sagt, man muss immer so beten, man muss alle Zeit so beten. Das ist zwingend notwendig. wenn das nicht radikal ist. Zumindest verweist dieses Gleichnis auf eine Art zu beten, die uns, auch mir, muss ich gestehen, in der Praxis doch relativ fremd ist, die wir so kaum praktizieren. Aber es könnte sein, dass wir noch lernen müssen, so zu beten. Es könnte sein, dass wir anders bald gar nicht mehr durchkommen. Jedenfalls kam Jesus ja nicht, um uns mit netten Geschichten zu unterhalten und die Zeit zu vertreiben, sondern ihm geht es um viel, viel mehr. Nein, ich ziehe jetzt keinen Kreis, ich bin nicht Roni der Kreiszieher, aber ich möchte gerne drei Linien noch ziehen. Die erste, dieses Gleichnis zielt zunächst in die Vergangenheit. Das heißt, es setzt die damalige Situation voraus und die ist etwas anders als unsere heute. Damals gab es keinen Rechtsstaat. Und Witwen waren völlig rechtlos und auch mittellos. Mit denen konnte man alles machen. Und die Richter, die bekamen kein Gehalt. Die lebten von den Geschenken und von den Bestechungsgeldern der Leute, für die sie Recht oder Unrecht durchsetzen sollten. Und was sollte nun eine Witwe machen, wenn zum Beispiel der Nachbar kam und sagte, also dein Haus und Grundstück, das gehört jetzt mir, mach, dass du fortkommst. Sie konnte gegen den Nachbarn nichts machen, sie war ohnmächtig. Sie konnte auch den Richter nicht bestechen und bezahlen. Sie hatte kein Geld. Ihre Lage war verzweifelt. Der Einzige, der ihr helfen konnte, war aber der Richter. Niemand sonst. Und trotzdem auf Gesetze, auf Rechte, auf Rechtsempfinden pochen, das konnte sie vergessen damals. Aber sie musste Recht bekommen, um zu überleben. Und sie hatte nur eine Wahl, entweder untergehen oder aufs Ganze gehen. Also dem Richter mörderisch zusetzen, damit er aus Angst und Verzweiflung oder um Ruhe zu haben, ihr endlich Recht verschafft. Eigentlich steht hier sogar, Jesus sagt, dass er ihr Rache verschafft, Vergeltung. Das traut man sich als guter Christ gar nicht zu denken und zu sagen, aber das Neue Testament ist nicht so christlich wie wir. Das sagt es öfter. Also, dass er ihr Rache verschafft, Vergeltung. Sie kommt sonst noch und schlägt mir ins Gesicht, sie schlägt mir ein Pfeilchen, sie kratzt mir die Augen aus, sagt der Richter wörtlich. Das ist radikal. Und so kommt sie zu ihrem Ziel, zu ihrem Recht oder vielleicht sogar Vergeltung, dass der Nachbar eins drüber gebraten kriegt ordentlich. Der Vergleichspunkt ist hier bei Jesus nicht, dass Gott so wie dieser Richter wäre. Darum geht es nicht. Sondern der Vergleichspunkt ist die Radikalität dieser Witwe. Wenn die Radikalität einer Witwe, die bei einem gottlosen Richter aufs Ganze geht, schon zum Ziel führt, und wenn das unter euch Menschen so funktioniert, wie viel mehr wird ein radikales Gebetsleben, das aufs Ganze geht, bei Gott zum Ziel führen? Wie viel mehr werdet ihr bei Gott das bekommen, was euch zusteht und was euer Recht ist? Wie viel mehr wird Gott euch Recht und wenn es sein muss, Vergeltung verschaffen? Das sagt Jesus hier. Und das klingt trotzdem doch etwas merkwürdig. Wieso müssen die Auserwählten Gottes Tag und Nacht zu Gott rufen, um Recht zu bekommen? Und wieso soll Gott ihnen Vergeltung verschaffen? Und dazu müssen wir eine zweite Linie beachten, nämlich dieses Gleichnis zielt in die Zukunft, genauer gesagt in die Endzeit. Das sagt der Textzusammenhang. Das sagt auch der letzte Vers ganz eindeutig. Die Gemeinde von Jesus in der Endzeit Und da sind wir drin oder kurz davor. Die wird entweder in der Welt aufgehen und mit der Welt untergehen, das ist übrigens dasselbe. Wer in der Welt aufgeht, der wird auch mit der Welt untergehen. Also, die Gemeinde von Jesus wird entweder in der Welt auf- und untergehen oder sie wird radikal sein. Sie wird Jesus radikal folgen, sie wird aufs Ganze gehen und so gerettet werden. Und es wird diese beiden Formen von Gemeinde und von Christsein geben. Die erste Form gibt es längst, also diese Form von Gemeinde und Christsein, die in der Welt auf und unter geht. Und die zweite Gruppe, wo es sie denn gibt, die wird immer mehr Druck und Verfolgung ausgesetzt sein. Und die Gesetze werden so umformuliert werden, dass diese Art von Christen auch im sogenannten Rechtsstaat keine Rechte mehr haben werden. Und das wird rechtlich ganz sauber gelöst sein, versprochen. Möglicherweise wird für diese Gläubigen es sogar schwierig, sich öffentlich zu treffen. In vielen Ländern ist das längst so. Und dann werden diese Christen ganz von Gott abhängig sein und von Gottes Hilfe. Und sie werden wieder so beten wie die ersten Christen. Das heißt, sie werden wieder so beten, wie Jesus es hier an der Witwe zeigt. Und dann werden sie dieselben Wunder und dasselbe Eingreifen Gottes erleben, wie die ersten Christen, wie wir es in der Apostelgeschichte etwa lesen. Und sie werden das auch brauchen. Sie werden das auch brauchen. Und in vielen Ländern ist das längst so. Bei uns im Moment noch nicht. Aber nun die alles entscheidende Frage von Jesus am Schluss des Gleichnisses. Und diese Frage zeigt noch einmal, dass das Gleichnis auf die Gemeinde in der Endzeit zielt. Die Frage selbst, und das ist die dritte Linie, zielt in die Gegenwart. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Den Artikel hat Luther hier unterschlagen. Da steht einfach, wird er Glauben finden? Das ist nicht die Frage. Jesus fragt, wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den bestimmten, konkreten Glauben, den er vorneweg erläutert hat, wird Jesus diesen, den Glauben finden auf der Erde? Nicht irgendeinen Glauben. Nicht irgendeinen Glauben an Gott und Jesus und den Heiligen Geist, sondern den Glauben, der von Gott das Notwendige erbittet und empfängt, wie die Witwe im Gleichnis von ihrem Richter. Und ich erinnere noch einmal, das war keine Witwe, die Tag und Nacht Fernsehen guckt, sondern eine Witwe, die Tag und Nacht auf den Höchsten schaut und von ihm alles erwartet. Jesus fragt nach dem Glauben, der Tag und Nacht zu Gott ruft und betet, bis er erhört ist oder wenigstens eine Antwort von Gott empfangen hat. Kann nur sein, Gott sagt nein oder jetzt noch nicht oder irgendwas. Aber der nicht Ruhe gibt, bis er Klarheit hat von Gott. Jesus fragt nach dem Glauben, der weiß und bekennt, Gott allein kann und muss und wird mir helfen. Es geht um den Glauben, der aufs Ganze geht. Es geht um den Glauben, der sich nicht scheut, radikal zu sein. Den Glauben, der ganz neu beten gelernt hat und lernt. Den Glauben, der sich von nichts und niemanden abbringen lässt, das, was ihm zusteht und was vor Gott recht ist, auch zu erreichen und zu empfangen. Den Glauben, der alles von Gott erwartet und entsprechend lebt. Bürgerlich oder biblisch? Allgemein anerkannt oder radikal? Ein bisschen habend und versuchend oder aufs Ganze gehend. Nach wenigen Versuchen einschlafend oder bis zum Ziel kämpfend und durchhaltend. Welchen Glauben haben wir? Welchen Glauben wollen wir? Und was darf er kosten? Was soll er bringen? Was wird Jesus bei uns finden, wenn er kommt? Und was sieht er jetzt bei uns und in uns? Nicht einen großen Theologen nennt Jesus als Beispiel und Vorbild für den Glauben, den er finden will, sondern eine unbedeutende, arme Witwe. Nicht einen Dichter oder Lyriker nennt Jesus als Beispiel und Vorbild für Gebete, sondern eine Analphabetin, deren Gezeter sich ganz bestimmt nicht schön anhörte, aber die Tag und Nacht drängelte, bis sie zum Ziel kam und wusste, dass das ihre einzige Möglichkeit ist. Also nicht etwas Großes und Hochgestochenes erwartet Jesus von uns, sondern diesen schlichten und kindlichen Glauben, der das, was er von Menschen erwarten kann, erst recht von Gott erwartet und sich entsprechend verhält. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Vater im Himmel, durch den Propheten Sacharja hast du verheißen, am Ende wirst du auf Israel den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und so werden sie den Messias erkennen, den sie durchbohrt haben. Sie werden den erkennen, der der wahre Friede ist. Und das wird die einzige Lösung sein. Es wird immer deutlicher werden, nur du bist die Lösung. Nur du kannst und wirst am Ende wirklich helfen. Und weil das so ist, brauchen auch wir diesen Geist der Gnade und des Gebetes, den Geist, der so beten und flehen kann wie die Witwe im Evangelium. Bitte gieße diesen Geist auch auf uns aus, auf uns persönlich, auf unsere Gemeinde und Kirche und auf viele in unserem Volk. Dieser Geist ist schon weltweit am Wirken, aber noch wenig bei uns. Bitte erneuere uns und gib uns ein Herz, das dich wirklich sucht und findet, das bei dir anklopft, bis du auftust, das da bittet und empfängt. Danke für die vielen, vielen Verheißungen, die du auf das Gebet gelegt hast, im Großen wie im Kleinen, für unsere Welt wie für unser persönliches Leben. Du bist kein ungerechter, unbarmherziger Richter, sondern ein Gott, der gerne hilft. Danke. Amen.